Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Martin Sagatta. Willkommen an einem Tag, an dem das Augenreiben immer noch anhält über die so überraschende Kehrtwende der Annegret Kramp-Karrenbauer. Die CDU-Chefin, die vorgegeben hat, nie in das Kabinett von Angela Merkel einziehen zu wollen, hatte sich anders überlegt und ist heute schon zur Nachfolgerin von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ernannt worden, die ja nach Brüssel wechselt. Das ist gleich auch unser erstes Thema. Und Stichwort von der Leyen, das ausgerechnet die deutschen Sozialdemokraten der neu gewählten Präsidentin der EU-Kommission die Stimme verweigert haben, sorgt für Unmut in der Berliner Koalition. Auch dazu gleich mehr. Zunächst aber zum Sinneswandel der CDU-Chefin, die in der Vergangenheit nicht müde wurde, darauf hinzuweisen, die Parteiarbeit nehme sie voll und ganz in Anspruch. Soll die Übernahme eines Ministerpostens da jetzt doch als Steigbügel für das Kanzleramt dienen, wie die Opposition mutmaßt? Wie es denn auch sei, Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich heute zur Verteidigungsministerin ernennen lassen. Nadine Lindner berichtet.
Eine Stunde, zwei Termine. Damit war der überraschende Ämtertausch im Verteidigungsministerium am späten Vormittag in Berlin abgeschlossen. Um kurz nach 12 kam die Ankunft am neuen Arbeitsplatz für die neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Abschreitende Ehrenformation und Zeit für ein kurzes Statement.
Ich gehe an diese Aufgabe heran mit einem hohen Respekt. Ich gehe mit vollem Herzen und auch voller Überzeugung mein Amt als Bundesverteidigungsministerin an.
Nur wenige Minuten vorher hatte die CDU-Chefin ihre Ernennungsurkunde in Schloss Bellevue bekommen. Zusammen mit dieser Aufforderung des stellvertretenden Bundesratspräsidenten Michael Müller.
Große Aufgaben liegen vor Ihnen, denn zweierlei ist notwendig. Unser Land braucht eine starke Bundeswehr und die Bundeswehr braucht starken Rückhalt in der Politik und in der ganzen Gesellschaft.
SPD-Politiker Müller vertrat bei dem Termin sowohl Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als auch den Bundesratspräsidenten Daniel Günther. Die Vereidigung im Bundestag für Kramp-Karrenbauer folgt nächste Woche. Der scheidenden CDU-Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen gab Müller die folgenden Worte mit auf den Weg. Sie
haben sich von Beginn an für eine Konsolidierung und Stärkung der Bundeswehr eingesetzt, haben materielle und finanzielle Defizite klar benannt und notwendige Reformen eingeleitet. Nicht alle Mängel in der Ausstattung sind behoben, noch bleibt viel zu tun.
Es sind durchaus kritische Zwischentöne von Müller, denn auch von der Leyens Bilanz bei der Bundeswehr ist nicht ungetrübt. Durch die Kostenexplosionen bei der Sanierung der Gorch-Fock und die Berateraffäre. Von der Leyen hatte das Amt seit 2013 inne. Die Neubesetzung ist eine handfeste Überraschung. Es sind die Parteien, die über die Besetzung der Kabinettsposten entscheiden. Und die CDU-Führungsriege war erst gestern Abend von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Kramp-Karrenbauer darüber informiert worden, dass die Parteichefin die Nachfolgerin von der Leyen wird. Das war völlig unerwartet, denn alle waren davon ausgegangen, dass sich Kramp-Karrenbauer vor allem um die CDU kümmern wolle. Die Reaktionen fallen entsprechend unterschiedlich aus. Rückendeckung erhielt Kramp-Karrenbauer vor allem aus der Union. Unter anderem vom Fraktionsvorsitzenden Ralf Brinkhaus im ARD/ZDF-Morgenmagazin.
Also Annegret Kramp-Karrenbauer hat Führungserfahrung. Sie war nicht nur Ministerpräsidentin im Saarland, sie war auch Innenministerin, hat also auch den sicherheitspolitischen Bezug.
Von diesem Maß an Unterstützung ist bei den mitregierenden Sozialdemokraten nichts zu hören. Achim Post, Vize-Fraktionsvorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, sagte reserviert am Morgen im Deutschlandfunk.
Ja, ich glaube schon, dass das ein bisschen der Hintergrund ist, dass sie eine neue Bühne braucht. Ob das Verteidigungsministerium dafür die richtige Bühne ist, das wird man sehen.
Aus der Opposition kommt teils harsche Ablehnung. Noch recht freundlich formulierte es Tobias Lindner, verteidigungspolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag, im Gespräch mit dem Deutschlandfunk.
Sie erbt ein Haus, das eine Menge offener Baustellen hat, das alles andere als gut bestellt ist. Und ich kann nur hoffen, dass Frau Kramp-Karrenbauer keine lange Einarbeitungszeit braucht.
Deutlicher hingegen Marie-Agnes Strack-Zimmermann, liberale Verteidigungspolitikerin bei NTV.
Bei allem Respekt, aber die Bundeswehr eignet sich nie und jetzt noch weniger als Spielwiese für CDU-interne Machtspielchen.
Linken Fraktionsgeschäftsführer Jan Korte warf der CDU ebenfalls vor, sie mache Ministerien zu Verschiebebahnhöfen, um die Personalprobleme der Union zu regeln. Für den AfD-Verteidigungspolitiker Rüdiger Lukassen ist Kramp-Karrenbauer eine Fehlbesetzung. Ihr fehle jeglicher Bezug zum Militär.
Nadine Lindner über die neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, die auf die nach Brüssel wechselnde Ursula von der Leyen folgt. Dass die neu gewählte Präsidentin der EU-Kommission ausgerechnet auf die Stimmen der Europaabgeordneten der SPD verzichten musste, sorgt weiterhin für Verstimmung in der Großen Koalition, wie Gudula Geuter berichtet.
Besonders empört zeigt sich CSU-Generalsekretär Markus Blume. Das unsägliche Verhalten der SPD ist eine Belastung der Großen Koalition, schreibt er kurz nach der Wahl Ursula von der Leyen zur Kommissionspräsidentin. Das gesamte Parlament, so betont er, und meint damit offenbar die Mehrheit im Parlament, habe Verantwortung für Europa gezeigt und die destruktive Haltung der deutschen Sozialdemokraten überstimmt. Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart spricht von der Aktion gegen von der Leyen in Anspielung auf das Schreiben, in dem Sozialdemokraten echte oder vermeintliche Verfehlungen von der Leyen zusammengetragen hatten. Einer Traditionspartei unwürdig sei das gewesen, twittert Hart. Und sein Parteifreund Patrick Sensburg kündigt an, darüber sei noch zu reden.
Wir werden das, was die Koalition sicherlich auch durch dieses Verhalten belastet, mit dem Koalitionspartner besprechen. Dazu wird sich im Sommer noch ausreichend Gelegenheit ergeben.
Hatte am Abend, noch bevor ihr Wechsel ins Bundeskabinett bekannt wurde, auch CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer in der ARD in den Raum gestellt. Auf die Frage, wie tief die Verstimmung in der Koalition reicht, verwies sie allerdings auf die SPD selbst, die das Verhalten der Abgeordneten ihren Wählern erklären müsse. Ralf Brinkhaus, der Unionsfraktionsvorsitzende, sieht es am Morgen im ZDF genauso. Ambitioniert werde das für die Sozialdemokraten.
Wir haben das erste Mal seit über 50 Jahren wieder eine Deutsche, wir haben eine Frau, wir haben eine glühende Europäerin, das hat sie ja gezeigt, die jetzt auf dem Posten sitzen. Und insofern ist das sehr, sehr schwierig für die SPD zu erklären, warum ausgerechnet die deutsche SPD jetzt sagt, Ursula von der Leyen wollen wir nicht.
Erklären will die SPD, dass sich die deutschen Sozialdemokraten der Wahl von der Leyen verweigert haben, wie auch die Grünen, wie auch die Linkspartei. Aber eben anders als die Mehrheit der europäischen Sozialdemokraten. Man habe sich gefragt, ob es klug sei, nach dieser Wahlbeteiligung und dem Wahlergebnis das Spitzenkandidatenprinzip einfach zur Seite zu schieben, referiert der geschäftsführende Co-Parteivorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel. Das Ergebnis?
Dort war die klare Mehrheitsauffassung, dass das nicht klug ist, weil uns das auf der langen Linie spätestens bei den nächsten Europawahlen einholen wird.
Fraktionsvize Achim Post wirbt im Deutschlandfunk für Verständnis. Es sei ums Prinzip gegangen und dieses Prinzip sei wichtig.
Wir haben in der Sozialdemokratie, und zwar nicht nur in der deutschen, sondern der europäischen, ungefähr 2 Jahre lang darüber diskutiert, nach welchem Verfahren eigentlich unser Spitzenkandidat aufgestellt wird. Wir haben ein halbes Jahr Wahlkampf gemacht. Wir hatten 2 Kandidaten zur Auswahl und dann plötzlich nach der Wahl zu sagen, nee, das stimmt alles nicht, das machen wir jetzt wieder anders und es ist eben egal, wenn es keinen Spitzenkandidat gibt. Das hätten wir als inkonsequent empfunden.
Was bleibt an Hypothek für die Zusammenarbeit in Europa? Wenig, glaubt man Achim Post.
Das erkennen Sie an der Gratulation an Frau von der Leyen. Das erkennen Sie daran, dass sie jetzt gewählt ist. Dass wir nicht im geringsten kritisieren, dass sie mit einer knappen Mehrheit gewählt wurde, sondern Mehrheit ist Mehrheit. Dass wir eine Menge vorhaben in Europa in den nächsten 5 Jahren. Und ich gehe mal davon aus, auch mit ihr zusammen.
Und in der Koalition?
Wir müssen natürlich auch nach vorne schauen, weil wir als Koalition noch wichtige Aufgaben vor uns haben, gerade im Herbst.
Fügt für die CDU eher versöhnlich Ralf Brinkhaus an. Und Manfred Weber, der CSU-Mann und gerade noch EVP-Spitzenkandidat, verweist auf die Ankündigungen von der Leyen zum Klimaschutz.
Insofern finde ich es auch schade, dass die Grünen sich gestern verweigert haben.
So sind es nicht die Genossen allein, mit denen die Unionsparteien hadern.
Gudula Geuter über den Unmut, den das Nein der SPD-Abgeordneten ausgelöst hat. Gewählt worden ist Ursula von der Leyen dafür mit Stimmen aus dem rechtskonservativen Lager in Polen und Ungarn. Und nicht nur dort sind jetzt die Erwartungen an die neue Kommissionspräsidentin groß, wie Holger Beckmann berichtet.
Am Tag nach der Wahl von Ursula von der Leyen sind es besonders die Grünen gewesen, die der künftigen Kommissionspräsidentin gegenüber Forderungen erhoben haben. Und zwar nicht vor allem inhaltliche Forderungen, sondern personelle. Im Kabinett von ihr müssten mindestens 4 grüne Kommissarinnen oder Kommissare sein, sagte der grüne Europaparlamentarier Philipp Lambers aus Belgien. Und er fügte hinzu, wenn man die Unterstützung der Grünen in der künftigen EU-Kommission haben wolle, dann müsse man dafür bezahlen. Manche werten das als Versuch, auch in Zukunft maßgeblich auf europäische Entscheidungen Einfluss zu haben, obwohl die Grünen Ursula von der Leyen gestern nicht unterstützten. Jedenfalls die meisten nicht, was man an dem knappen Wahlausgang sehen könne, sagt die Starköchin Sarah Wiener, die für die österreichischen Grünen ins Europaparlament eingezogen ist.
Ich finde, es ist gut, dass es knapp war, weil das heißt, man braucht einfach die grünen Stimmen, um wirklich eine Mehrheit zu haben. Das ist ja auch eine wichtige Position. Und andererseits hat von der Leyen sehr viele Dinge gesagt, die ich unterschreiben kann und die ich genauso umgesetzt sehen möchte.
Bei den europäischen Sozialdemokraten ist von Forderungen nach Brüsseler Personal oder mehr sozialdemokratischem Profil der neuen Kommission im Europaparlament heute nichts zu hören gewesen. Eher ging es darum, die uneinheitliche Abstimmungslinie bei der von der Leyen-Wahl innerhalb der eigenen S- und D-Fraktion zu verdauen. Denn natürlich fragen sich manche, ob die Sozialdemokraten in Europa noch genug Gemeinsamkeiten haben. Nach den Worten von Iratxe García Pérez, der S&D-Fraktionschefin, gibt es daran allerdings keinen Zweifel. Die große Mehrheit der Sozialisten und Sozialdemokraten in unserer Gruppe hat Ursula von der Leyen unterstützt, obwohl es deutliche Meinungsunterschiede gegeben hat. Und Meinungsunterschiede gehörten zur Demokratie. Bei der Abstimmung über von der Leyen waren besonders die deutschen SPD-Europaabgeordneten anderer Meinung. Einer von ihnen, Timo Wölken aus Niedersachsen.
Nein, die Entscheidung, Frau von der Leyen nicht zu wählen, bleibt richtig. Sie ist auch heute noch keine Spitzenkandidatin und sie hat auch heute noch kein überzeugendes Programm, sondern nur einen bunten Strauß an Versprechen. Und insofern fühlt es sich richtig an, bei einer konsequenten Haltung geblieben zu sein.
Eine Sichtweise, die von anderen sozialdemokratischen Europaparlamentariern aus Deutschland geteilt wird. Und doch ist man sich auch dort darüber im Klaren, dass es jetzt um die künftige politische Ausrichtung der Europäischen Union insgesamt geht und darum, daran mitzuarbeiten, etwa beim Klimaschutz oder bei Fragen der sozialen Gerechtigkeit. EU-Parlamentspräsident Sassoli drängte deshalb heute bereits zur Eile. Mit Blick auf den anstehenden Brexit und die anstehenden Verhandlungen zum EU-Haushalt für die nächsten 7 Jahre sagte er, es sei zu hoffen, dass die neue Kommission so schnell wie möglich mit ihrer Arbeit beginne. Immerhin, ein Schreckensszenario bei alledem ist jetzt endgültig verschwunden, dass die EU nämlich kopflos vor diesen großen Herausforderungen stehen könnte. Denn sicher ist, am 1. November übernimmt Ursula von der Leyen die Geschäfte von Jean-Claude Juncker im Brüsseler Berlaymont-Gebäude. Was sie daraus macht, das ist für die Europaparlamentarier jetzt die entscheidende Frage.
An die Spitze des Verteidigungsministeriums rückt er nun also doch nicht auf. Der CDU-Politiker Jens Spahn bleibt Gesundheitsminister und als solcher hat er sich heute im Bundeskabinett die Zustimmung zu der von ihm geplanten Impfpflicht gegen Masern gesichert. Josephine Schulz mit den Einzelheiten.
Für Impfgegner könnte es bald teuer werden. Das zumindest sieht der Gesetzentwurf für eine Impfpflicht vor, den das Kabinett heute auf den Weg gebracht hat. Demnach drohen Eltern, die ihre Kinder nicht gegen Masern impfen lassen, zukünftig Sanktionen. Gesundheitsminister Jens Spahn begründete:
Wir wollen insbesondere die Schwächsten in der Gesellschaft, nämlich die Kinder, vor unnötigen Infektionen schützen.
Ab März kommenden Jahres müssen Eltern, bevor ihr Kind in den Kindergarten oder in die Schule kommt, nachweisen, dass es gegen Masern geimpft ist. Auch für Tagesmütter und Personal in Gemeinschaftseinrichtungen gilt die Pflicht. Zum Beispiel in Kitas, Schulen, Flüchtlingsunterkünften und Krankenhäusern. Wer keinen Impfschutz nachweisen kann, kann dort nicht arbeiten. Eltern, die ihr Kind trotzdem nicht impfen, müssen mit Strafen rechnen. Für kleinere Kinder droht der Ausschluss vom Kindergarten, bei Schulkindern Geldstrafen bis zu 2.500 Euro, weil die Schulpflicht einen Ausschluss nicht erlauben würde.
Es ist wie im Straßenverkehr. Wer sich und andere etwa durch zu schnelles Fahren gefährdet, da ist eine Bußgeldbewährung auch selbstverständlich. Und das gilt hier eben für Masern dann genauso.
Ausgenommen von der Pflicht sind Menschen, bei denen die Impfung aus gesundheitlichen Gründen gefährlich wäre, und alle, die vor 1970 geboren wurden. Um das Impfen zu erleichtern, sollen zukünftig vermehrt freiwillige Reihenimpfungen gegen Masern und andere Krankheiten in Schulen angeboten werden. Ein Grund für die Impfpflicht ist, dass Deutschland immer noch keinen allgemeinen Schutz der Bevölkerung durch eine ausreichend hohe Impfquote erreicht hat. 95% der Bevölkerung müssten dafür immun sein. Laut Robert-Koch-Institut hatten 2017 rund 93% der Schulanfänger die empfohlene zweite Impfung gegen Masern bekommen und waren damit ausreichend geschützt. Auch bei Erwachsenen gäbe es große Impflücken. Die Zahl der Masernerkrankungen schwankt. 2018 gab es laut Robert-Koch-Institut 543 Fälle, 2017 waren es über 900 Fälle, im Jahr 2016 etwas über 300 Erkrankungen. Vom Koalitionspartner gab es Lob für den Gesetzentwurf. Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion, Karl Lauterbach, sagte gegenüber der ARD:
Wir müssen die Kinder schützen und die Ausrottung der Masern endlich erreichen. Ohne Impfpflicht ist das nicht drin.
Die Linken sind ebenfalls für eine Impfpflicht. Auch die Grünen haben sich nach langem Zögern dafür ausgesprochen. Kritik kam von der AfD. Der Bundestagsabgeordnete Detlef Spangenberg sagte:
Wir sind der Meinung, wenn wir eine Pflicht einführen, könnte das zu einer Abwehrreaktion führen. Manche Menschen sind dann gleich beleidigt und sagen, nein, ich will das aber nicht, dann lasse ich mich nicht impfen und das könnte sich auch auf andere Impfungen ausdehnen.
Für die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion Christine Aschenberg-Dugnus sollte eine Impfpflicht nur das allerletzte Mittel sein. Sie glaubt nicht an eine allgemeine Impfskepsis, sondern sieht die Probleme woanders.
Die zweite Impfung scheitert doch meistens daran, dass man keine Möglichkeit hat, sich impfen zu lassen. Und dann müssen wir den Leuten etwas anbieten, also ganz niederschwellig zum Beispiel irgendetwas anbieten. Unkomplizierte Impftermine in der Kita zum Beispiel oder Impftermine in der Schule, Erinnerungstermine durch die Haus- und Kinderarztpraxen. Das sind die Maßnahmen, die ich erstmal ergreifen muss und dann werde ich auch eine hohe Impfdurchquote erreichen.
Neben der Impfpflicht hat das Bundeskabinett noch zwei weitere Gesetze aus dem Hause Spahn auf den Weg gebracht. So soll zum einen der medizinische Dienst der Krankenkassen in eine Körperschaft öffentlichen Rechts überführt und damit unabhängiger von den Krankenkassen werden. Zum Zweiten will Spahn die Versorgung von Apotheken auf dem Land unterstützen und sie gegen Preiskonkurrenz durch Online-Apotheken schützen.
Rettet die Bienen. Das Volksbegehren zum Artenschutz war das erfolgreichste überhaupt in der Geschichte Bayerns und hat auch die CSU zum Handeln gezwungen. Heute hat der Landtag in München den zugehörigen Gesetzentwurf angenommen. Nikolaus Neumeier.
Ministerpräsident Markus Söder betonte die Gemeinsamkeiten. Das Gesetz treffe das Lebensgefühl der Bevölkerung, weil es gelungen sei, viele mitzunehmen. Söder sprach von einer richtungsweisenden Entscheidung mit enormem Veränderungspotenzial für Artenschutz und Landwirtschaft.
Ich möchte, dass wir auch unseren Kindern und jungen Menschen in unserem Land sagen können, wir haben auch an euch gedacht. Wir haben nicht nur an uns gedacht.
Zustimmung kam auch von den Grünen. Fraktionschef Ludwig Hartmann sprach von einem großen Tag für die Demokratie.
Ich muss ganz ehrlich sagen, was jetzt in die Wege geleitet wird, das ist richtig und gut. Und es ist wirklich ein guter Tag für Bayern.
Umweltminister Thorsten Glauber von den Freien Wählern nannte Klima- und Artenschutz die Herausforderungen, die nur gemeinsam zu bewältigen seien.
Da braucht es eben den Schulterschluss, die Partnerschaftlichkeit, die Gemeinsamkeit, um es wirklich umsetzen zu können.
Das Gesetzespaket war nach intensiven Beratungen am runden Tisch entstanden, an dem auch der Bauernverband beteiligt war. Dennoch demonstrierten während der Schlussdebatte Landwirte vor dem Landtag.
Mich ärgert in erster Linie, dass wir als Bauern zwar gefragt worden sind, aber dann unsere Vorschläge doch nicht so eins zu eins in der Momo geworden sind.
Verbandspräsident Heidel kündigte darum an, man werde jetzt genau beobachten, wie sich das Gesetz bewährt.
Seit Donald Trump mehrere Politikerinnen der Demokraten dazu aufgefordert hat, in ihre vermeintlichen Heimatländer zurückzugehen und die Probleme dort zu lösen, statt den USA gute Ratschläge zu geben, herrscht Aufregung. Der US-Präsident sieht sich Rassismusvorwürfen ausgesetzt, Vorwürfe, die sich jetzt auch das Repräsentantenhaus zu eigen gemacht hat. Aus Washington, Torben Ostermann.
Die hitzige Debatte um Trumps rassistische Äußerungen vom Wochenende reißt nicht ab. Auch heute Abend sind die Tweets des Präsidenten das Thema in den großen Nachrichtensendungen des Landes. Doch auch politisch hat die Diskussion längst die große Bühne erreicht. Die Demokraten brachten kurzfristig eine Resolution in den Kongress ein. In einem Votum sollten sich die Abgeordneten entscheiden, ob sie die Äußerung Trumps so wörtlich scharf verurteilen oder eben nicht. Das Abstimmungsergebnis fast wie erwartet. 240 überwiegend demokratische Abgeordnete stimmten mit Ja, 187 ausschließlich republikanische Abgeordnete stimmten mit Nein. Gerade einmal 4 Republikaner wichen bei der Abstimmung von der Parteilinie ab. Der Abstimmung vorausgegangen war eine hitzige Debatte im Kongress, in der auch die demokratische Mehrheitsführerin Nancy Pelosi deutliche Worte fand.
Die Äußerungen aus dem Weißen Haus sind beschämend und eklig und sie sind rassistisch. Für diese gefährlichen Worte des Präsidenten darf es keinen Platz geben.
Aus den Reihen der Republikaner kam kaum Kritik. Nur eine Handvoll Abgeordneter wagte sich aus der Deckung und verurteilte Trumps Äußerung. Darunter niemand aus der republikanischen Führung. Trump selbst legte derweil auch heute nach.
It's my opinion, they hate our country.
Ich glaube, die hassen unser Land. Die, das sind die 4 Kongressabgeordneten, allesamt Frauen mit Migrationshintergrund, die seit Wochen von Trump attackiert werden. Am Wochenende forderte er sie via Twitter auf, die USA zu verlassen und in ihre Heimatländer zurückzugehen, sollte es ihnen hier nicht gefallen. 3 der 4 Frauen sind in den USA geboren. alle besitzen die amerikanische Staatsbürgerschaft. Aus Trumps Sicht würden sich die vier nicht patriotisch genug verhalten. Sie hatten zuletzt vor allem Trumps Einwanderungspolitik kritisiert. Ich habe hier eine Liste mit Äußerungen von den Abgeordneten. Die sind schlecht, so fürchterlich, dass ich sie eigentlich gar nicht lesen will. Noch deutlicher wurde Trump-Beraterin Kellyanne Conway.
Die vier Frauen repräsentieren ein düsteres Element in diesem Land. Die respektieren offenbar nicht unser Militär, nicht unsere Veteranen und unsere humanitäre Hilfe. Warum ist das so?
In den USA, dem Einwanderungsland schlechthin, tobt nun seit Tagen eine Rassismusdebatte. Trump-Gegner und Trump-Unterstützer stehen sich nach wie vor unversöhnlich gegenüber. Die Demokratische Partei hat gerade Wochen der Flügelkämpfe hinter sich. Zumindest nach außen scheint die Partei seit den rassistischen Äußerungen von Präsident Trump so geeint wie lange nicht.
Im Sudan sollen mehr als 130 Menschen allein bei einem Militäreinsatz im vergangenen Monat getötet worden sein. Doch nach den blutigen Auseinandersetzungen haben sich der Militärrat und die bürgerliche Protestbewegung jetzt doch auch ganz offiziell auf eine Teilung der Macht geeinigt, auf ein Abkommen zur Bildung einer Übergangsregierung. Anne Almeling berichtet.
Als Mahmoud al-Dadiri in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum vor das Mikrofon tritt, bleibt ihm fast die Stimme im Halse stecken. Wochenlang hatte sich der Gesandte der äthiopischen Regierung im Sudan mit Vermittlern der Afrikanischen Union bemüht, einen Ausweg aus der Krise im Sudan zu finden. Jetzt scheint der erste Schritt geschafft zu sein. Das Militär und die Opposition haben eine Einigung auf eine politische Übergangsphase unterschrieben. Wir, die zwei Vermittler der Afrikanischen Union und der Republik Äthiopien, hatten die Ehre, Partner und Zeugen einer entscheidenden Phase in der modernen Geschichte dieses großen Landes, des Sudan und seines großartigen Volkes zu sein. Mitglieder von Militärrat und Opposition sollen den Sudan künftig gemeinsam führen, 3 Jahre lang, unterstützt von einer Regierung aus Zivilisten. Anschließend soll es Wahlen geben, etwas früher, als die Opposition es ursprünglich verlangt hatte, aber deutlich später, als das Militär es gefordert hatte. Damit beginne eine neue Ära für den Sudan, sagt Vermittler Mahmoud al-Dadini. Dieses Volk muss aus der Grube der Armut und der Blockade herausgeholt werden. Der Sudan muss auch von der Liste der Staaten gestrichen werden, die den Terror unterstützen. Dieses großartige Volk hat solch einen historischen Tag verdient, an dem alle Parteien als eine Einheit zusammengearbeitet haben. Glückwunsch an den Sudan und Glückwunsch an Afrika. In den kommenden Tagen soll ein zweites Dokument mit Einzelheiten zur Verfassung und zur Übergangsphase unterzeichnet werden. Ibrahim al-Amin, Unterhändler der Opposition bei den Verhandlungen und Mitglied des Bündnisses für Freiheit und Wandel, hat lange dafür gekämpft. Es ist ein großartiger Moment, den die Sudanesen in allen Teilen des Landes feiern. Unsere Revolution hat einen grundsätzlichen Wandel nicht nur im Sudan, sondern in der gesamten Region bewirkt. Unsere Revolution macht klar, dass wir den Wandel im Sudan verwirklichen. Aus diesem Grunde sind wir sicher, dass durch diese Moral, durch die Toleranz und Akzeptanz des anderen, eine neue Generation die Macht in diesem Land übernimmt. Sudans Präsident Omar al-Bashir hatte das Land 3 Jahrzehnte lang mit harter Hand regiert. Nach monatelangen Protesten stürzte das Militär al-Bashir im April, übernahm die Macht und ging zuletzt hart gegen die Demonstranten vor. Anfang Juni wurden bei der gewaltsamen Räumung eines Protestlagers vor dem Hauptquartier der Streitkräfte mehr als 100 Menschen getötet. Viele Sudanesen machen den stellvertretenden Chef des Militärrates und Anführer der sogenannten schnellen Eingreiftruppe Mohamed Hamdan Daglo, genannt Hemeti, für die Gewalt verantwortlich. Nach weiteren Massenprotesten gegen die Herrschaft des Militärs setzten sich Vertreter der beiden Konfliktparteien aber wieder an einen Tisch. Die Herausforderungen für den Sudan sind dennoch gewaltig. Das Land hat 30 Jahre Diktatur hinter sich, die politische Opposition ist nicht gut organisiert. Bewaffnete Milizen und islamistische Bewegungen, die sich die Macht mit al-Bashir geteilt haben, wollen ihren Einfluss sichern. Die Armut ist groß, die Wirtschaft sehr schwach. Und die Erwartungen der Menschen sind hoch.
Der mexikanische Drogenboss Joaquin Guzmán, genannt El Chapo, soll tonnenweise Kokain und Heroin in die USA geschmuggelt haben. Er soll 3000 Morde auf dem Gewissen haben. Mexiko hat ihn ausgeliefert und gerade eben hat er von einem Gericht in New York seine Strafe erhalten. Peter Mücke.
El Chapo wird erwartungsgemäß den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. Richter Brian Cogan verurteilte den amerikanischen Drogenbaron zu lebenslanger Haft plus 30 Jahre. Außerdem soll Guzmán 12,6 Milliarden Dollar zahlen. Eine Hinrichtung, die rein rechtlich möglich gewesen wäre, hatten Mexiko und die USA vor der Auslieferung ausgeschlossen. Im Februar war Guzmán in einem der größten Drogenprozesse der USA von einer Jury in New York in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Unter anderem wegen Herstellung und Schmuggel großer Mengen Drogen, Waffenhandel und Geldwäsche. Guzmán gilt als der mächtigste Drogenbaron seit dem Kolumbianer Pablo Escobar und kontrollierte mit seinem Sinaloa-Kartell den Drogenmarkt in den USA. Seine Verteidiger hatten bis zuletzt erfolglos versucht, den Prozess neu aufrollen zu lassen. Für Schlagzeilen hatte El Chapo vor allem durch zwei spektakuläre Gefängnisausbrüche in Mexiko gesorgt. 2015 war er mit dem Motorrad durch einen 1,6 Kilometer langen Tunnel entkommen, der vom Nachbarhaus bis direkt unter die Zellendusche gegraben worden war. Vor 2,5 Jahren wurde El Chapo nach New York ausgeliefert, nachdem ihn mexikanische und US-amerikanische Drogenfahnder festnehmen konnten.
Am 17. Juli 2014, heute vor 5 Jahren, sind in der Ostukraine fast 300 Menschen getötet worden, als ein Flugzeug der Air Malaysia abgeschossen wurde von pro-russischen Separatisten. Zu diesem Ergebnis ist jedenfalls eine internationale Ermittlergruppe gekommen. Sie will 4 namentlich genannte Rebellen vor Gericht stellen, während Russland jede Verantwortung für den Abschuss von sich weist. Aus Moskau Sabine Stör.
Die schwierige Suche nach der Wahrheit hat kurz nach dem Absturz von Flug MH17 eine internationale Ermittlergruppe übernommen, unter der Leitung der niederländischen Generalstaatsanwaltschaft. Der Gruppe gelingt es, immer mehr Belege zusammenzutragen, die darauf hindeuteten, so heißt es, dass die Verantwortung für den Abschuss der Maschine vor 5 Jahren bei Russland liegt. Im Unterschied dazu zeigte das russische staatsgelenkte Fernsehen von Anfang an immer wieder Versionen, die der Ukraine die Schuld zuschoben. Der Grundtenor, es wurde aus der Luft geschossen. Irgendwann hieß es auch,
Ziel hätte das Flugzeug des Präsidenten gewesen sein können. Ein verlässlicher Informant der Nachrichtenagentur Interfax sagte, dass sich die Wege des russischen Präsidentenflugzeugs und der malaysischen Boeing in der Luft kreuzten. Dieselbe Quelle meldete, dass beide Flugzeuge aus der Ferne ähnlich aussahen.
Im Laufe der Zeit aber verdichteten sich die Hinweise auch von unabhängigen Rechercheteams, dass es ein noch in der Sowjetunion und später in Russland entwickeltes Bug-Raketensystem war, das das Flugzeug abgeschossen hat, vom Boden aus. Russland beteuert weiter seine Unschuld. Pavel Kanilgin ist Investigativreporter bei der kritischen russischen Zeitung Novaya Gazeta. Er sagt, Russland schadet sich damit selbst.
Vielleicht dachte sich die Führung, alles würde in Vergessenheit geraten. Oder es ließe sich dazu irgendeine Vereinbarung treffen. Oder es würde noch etwas passieren. Irgendeine Kurzsichtigkeit hat dabei eine Rolle gespielt, aber das führt zur Niederlage. Jeden Tag erscheinen zum Beispiel neue Beweise dafür, dass es eine Bug aus Kursk war.
Kursk ist eine Stadt im Süden Russlands nahe der ukrainischen Grenze. Die Ergebnisse des Journalisten passen mit den Erkenntnissen anderer Rechercheteams zusammen, die darauf hindeuten, dass das Bug-Raketensystem damals von Russland in die Ostukraine gebracht worden war. Geschossen wurde wohl versehentlich, glaubt der russische Investigativjournalist Kanigin. 4 Personen sollen beteiligt gewesen sein, 3 davon aus Russland. Vor kurzem erst hat die zuständige niederländische Staatsanwaltschaft Haftbefehle gegen die 4 ausgestellt. Moskau zweifelt die Arbeit der Ermittler weiter an. Präsident Putin fehlen Beweise.
Alles, was vorgelegt wurde, sagt überhaupt nichts aus. Wir haben unsere eigene Version vorgestellt. Aber uns will niemand hören. Solange es aber keinen normalen Dialog gibt, werden wir auch keine richtigen Antworten finden. Man hat sich einfach ein für alle Mal einen Schuldigen gesucht. So eine Herangehensweise gefällt uns nicht.
Die internationale Ermittlergruppe gibt aber an, aufzeigen zu können, dass sich die Angaben Russlands zum Teil widersprechen, dass sie widerlegen können. Russland dagegen stellt sich als Opfer dar, mit der Begründung, dass die Ermittlergruppe ohne Russland arbeite. Dabei setzt sie sich nur aus den vom Absturz betroffenen Parteien wie die Niederlande, Australien und Malaysia zusammen. Als es damals darum ging, ein unabhängiges UN-Sondertribunal einzurichten, hatte Russland sein Veto eingesetzt. Im März kommenden Jahres soll der Prozess gegen die 4 mit Haftbefehl gesuchten Verantwortlichen beginnen. Niemand geht allerdings davon aus, dass die Männer tatsächlich erscheinen werden. Für die Angehörigen aber ist es ein Schritt auf dem Weg zur Gerechtigkeit.
Aus Moskau Sabine Stöhr. Aktuelle Berichte unserer Korrespondenten dann wieder um 23.10 Uhr in der Sendung Das war der Tag. Und das waren die Informationen am Abend heute mit Martin Sagatta.